Ist denn schon wieder Sonntag? Ist es schon wieder soweit? Ist es schon wieder, der grüne Riese meldet sich zu Wort? In Form von zwei ziemlich komischen Typen. Der eine trägt ein gestreiftes Hemd, der andere hat ein weißes T-Shirt an. Und wir sind zu zweit. Wir sind immer noch zu zweit. Fühlt sich an, als wenn wir viel mehr wären. Aber es sind immer noch Jan Böhmermann und Olli Polly Schulz, die euch begrüßen zur großen Sonntagssendung hier bei Fest und Flauschig.
Hallo Jan. Hallo, grüß dich Mensch. Es ist der 5. November auch schon. Es wird wirklich Kürbiszeit. Ich war auf einem vorweihnachtlichen Weihnachtsmarkt gestern am Samstag war ich auf einem vorweihnachtlichen Weihnachtsmarkt. Also die Weihnachtsmärkte sind, glaube ich, noch nicht offiziell eröffnet, das darf man noch nicht, ist noch illegal, aber einige kleine Gemeinden haben sich Tricks überlegt, wie sie trotzdem schon das Weihnachtsfeeling der Leute zu Geld machen können.
Ja,
Herbstmarkt, viele Kürbisse habe ich gesehen heute.
Ja. Ich habe gesehen, dass ganz viele jetzt auch kleine Mandarinen anmalen als Babykürbisse und die genauso, das finde ich ganz süß, das ist so eine neue Idee, die jetzt gerade ein Trend ist für alle, die nicht wissen, was sie mit ihren Kindern basteln sollen, vielleicht einfach mal jetzt auch zur Halloween-Zeit. Nee, jetzt war Halloween, ist gerade schon vorbei, merke ich. Ist schon vorbei. Ich sag's, wie es ist. Wir senden ein bisschen aus der Vergangenheit heute. Und es ist jetzt soweit, dass die vorweihnachtlichen Märkte anfangen. Es gibt aber auch vorweihnachtliche Mittelalter-Weihnachtsmärkte mit Hexenverbrennung, mit Auspeitschen noch oder mit so einem Eisen, was man sich so in den Rücken stemmen kann.
Auf dem Markt, auf dem ich gestern war, da gab es einen Stand, da stand drauf, Mandelgebäck aus dem Mittelalter. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, toll, dass sie das einfach aufbewahrt haben, all die 100 Jahre und das ist jetzt hier im Jahr 2023.
Das haben sie wiedergefunden.
Wie so ein alter Wein. Grabung. Manchmal gibt es ja immer so Weinflaschen, die seit 400 Jahren in irgendeinem Keller vor sich hinrotten, die dann für 80 Millionen Euro verkauft werden, wo ich dann auch mal denke, ja, guten Appetit, Alter, das ist, was soll das? Was?
Ich denke mir immer so, haben die Burgherren sich vielleicht einen Spaß gemacht und der König hat einfach nur reingepisst und dann haben die geschrieben, hier, guter alter Wein und so und wir trinken das jetzt. Keine Ahnung, aber da sind wir schon beim Thema. Ich wollte dich nämlich fragen, ups, jetzt klingelt es hier gerade, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe es nicht gehört. Bist du denn schon bereit jetzt mit der Planung für die Weihnachtsferien? Macht ihr wieder Skiurlaub, du mit der Patchwork-Family, wieder auf so einer Hütte?
Ja, ich habe gedacht, also solange Greta Thunberg jetzt abgelenkt ist mit anderen Sachen, können wir uns, glaube ich, nochmal erlauben, mit einem eigenen Jet nach Aspen zu fliegen und da ein bisschen, ich finde die europäischen Skigebiete, die sind nichts mehr für mich.
Die habe ich alle durch. Die hast du ja auch schon alle abgegrast.
Ja, ne? Ich möchte nach Aspen mit Heidi und Bill und Tom da auch runter den Berg runter. Ich gucke gerade auf meinen Finger, sorry, ich bin abgelenkt.
Ich habe einen interessanten Side-Fact gerade zum Skifahren, noch bevor du mit dem Finger kommst. Sir, hier der Erfinder, wie hieß der Erfinder von Sherlock Holmes nochmal? Sir Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle.
Wusstest du, ohne Witz, dass der das Skifahren ein bisschen erfunden hat, beziehungsweise populär gemacht hat? Der war nämlich in Norwegen, wo Skifahren eigentlich die Wiege des Skifahrens liegt. Die liegt nicht in der Schweiz. Die Schweizer hatten jahrelang diese Berge, waren aber so blasiert und wahrscheinlich berauscht von sich selber, dass sie gar nicht gemerkt haben. Und ich muss vorsichtig sein mit meiner Wortwahl. Ich bin irgendwie in 2 Wochen in der Schweiz und spiele Konzerte. Aber die haben nicht gerafft, dass man mit den Bergen und so gut Skifahren kann. Und irgendwann kam Sir Arthur Conan Doyle mit ein paar Skiern aus Norwegen auf so einer Reise, nämlich in der Schweiz an und alle Schweizer so, was ist das denn Geiles? Und dann meinte er, das ist ein Skier, habe ich mitgebracht aus Norwegen. Ist er rumgefahren und alle so, will ich auch. Wie heute mit dem neuen iPhone. Kein Witz.
Aber war das nicht total scheiße, wenn du der erste Skifahrer bist, du musst die Dinger hochschleppen. Es war ja gar keine Infrastruktur.
Kein Lift,
keine Skihütte, keine Frittatensuppe auf 5000 Meter Höhe und so. Das gab's ja alles gar nicht. Nee, gar nicht. Also wie scheiße muss Skifahren da gewesen sein. Ich mach's hauptsächlich für Après-Ski und für die Frittatensuppe an der Bergstation. Ich fahre eigentlich meistens nur noch hoch, steckt dann alle Leute, die jünger sind als 18 Jahre, in die Skischule und dann setze ich mich da hin und knüdel mir schon einen rein, morgens um 10 und esse dazu Frittatensuppe. Das ist für mich Skifahren.
So war es tatsächlich bei mir auch schon. Also, oder schön einen rein und dann den Jagertee unterschätzen und dann nach 3 Bechern merken, dass man voll einen Sitzen hat, ausrutschen, mit dem Skilift irgendwie runterfallen und die anderen schämen sich alle, weil man wollte ja mal, fahrt ihr mal, ich entspanne mich hier. Und dann hat man den einen Jagertee zu viel getrunken.
Olli, ich habe in der letzten Sendung erzählt von meinem kleinen Hygieneproblem im Kofferraum meines Autos. Ich habe Schimmel im Auto und ich habe dann viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank, liebe Autofreaks, und bin tatsächlich zum ersten Mal im Baumarkt gewesen, in dieser Abteilung, wo ich noch nie drin war. Es gibt da einen ganzen Gang mit Autopflegeprodukten. Als ich davor stand, dachte ich, hier ist offensichtlich eine komplette Welt bislang an mir vorbeigegangen, weil es gab Felgen für matte Chromfelgenreiniger, Chromfelgenreiniger, Innentextilraumreiniger. Es gibt so viele Reiniger, du kannst den ganzen
Waschkorb... Jetzt sag mir nicht, dass du dir das nicht schon mal angeschaut
hast. Ich habe das noch nie angeguckt, weil Autohygiene, ich komme aus einer Autofamilie, also... Über meinen Opa, habe ich letztes Mal erzählt, dass er Seefahrer war. Der hat ganz viele verschiedene Berufe gehabt. Ich glaube, wenn er heute noch leben würde, wäre er auch Podcaster geworden. Der hat alles mal ausprobiert. Der hat auch mal eine Tankstelle gehabt und eine Autowerkstatt. Und deswegen eine Autofamilie, sondersgleichen.
Und ganz kurz war er bei der SS.
Nein, aber auch da muss man sagen, Glück hat das Glück der späten Geburt. Aber ja. Es gibt Fotos von meinem Opa, wo sein Vater in Wehrmachtsuniform neben ihm steht. Also er war schon, also mein Opa ist Jahrgang, ich glaube 35 gewesen oder 34. Der war dann, musste nicht aktiv in die SS eintreten, war zu jung. Auf jeden Fall komme ich aus einer Autofamilie und habe das deswegen so ausgelassen. Ich musste auch total früh, musste ich Ölwechsel lernen. Hab mich mein Vater gezwungen, du musst jetzt, ein echter Mann muss Öl wechseln können. Ich so, oh, ich hab keinen Bock,
ja, Alter. Ja, mochte ich auch nicht.
Oh, dann musste ich da Ölwechsel machen. Voll keinen Bock drauf gehabt. Und jetzt Elektroauto sowieso schon lange und war dann zum allerersten Mal in der Autopflegeabteilung vom Baumarkt. Es gibt so viele Produkte. Und ich habe mir tatsächlich so ein Schimmelreiniger, so ein Schimmelding, gab's ja. Aber nicht bei der Autoabteilung, sondern in der normalen Reinigungsabteilung und hab so ein ohne Chlor mit aktiv.
Das ist wichtig oder was?
Ohne Chlor? Ja, ohne Chlor, weil im Autoinnenraum, wenn da Chlor ist, das ist natürlich scheiße, dann ist irgendwie Gase da. Und mit Aktivsauerstoff. Und jetzt habe ich das eben gerade, bevor es losging mit den Aufnahmen, habe ich mir hinten den Kofferraum eingesprüht, weil man muss es einwirken lassen. Mindestens 15 Minuten. Und ich habe gedacht, 15 Minuten, das schaffen wir heute mindestens im Podcast. Also die Zeit, denke ich, mit Podcast überbrücken können. Und jetzt habe ich mir aber was von dem Schaum hier auf das Ding drauf gemacht. Und ich glaube, ich habe mir zum allerersten Mal in deiner Anwesenheit, hey, guck mal, das ist wirklich wahr. Das sieht man nicht. Aber ich habe die Haut verätzt. Ich habe eine Verätzung. Es sieht aus, als hätte ich mit weißer Farbe gekleckert, aber es ist offensichtlich, es brennt.
Hast du mal was raufgemacht? Mal Wasser kurz? Willst du nicht mal kurz Pause machen und Wasser raufmachen?
Nee, es ist nicht viel. Es ist auszuhalten. Es ist nicht schlimm. Es ist aber eine Verletzung, die ich, glaube ich, noch nie hatte. Ich habe noch nie eine Verätzung gehabt. Es sieht aus.
Ich habe auch noch keine Verätzung gehabt bis jetzt.
Es sieht aus, ein bisschen ist auf was auf die Hornhaut drauf und es sieht aus wie weiße Farbe. Es geht aber nicht ab. Ich hab's schon eben mit Spucke versucht. Es geht nicht ab, es ist verätzt. Und auf der Verpackung steht auch drauf, darf nicht mit Haut in Berührung kommen. Und ich habe das Video gesehen davon, da hatten die Handschuhe an. Ich so, ich brauche doch keine Handschuhe, ich bin doch nicht bescheuert. Ja.
Scheiße, natürlich braucht man Handschuhe. Verätzt. Man muss da wirklich mit höchster Vorsicht bei solchen Sachen. Das sind höchst ätzende, auch so zwei Komponentenkleber, also der kann dir jetzt nichts Böses. Aber all diese Sachen, die bleiben ewig an den Händen. Das finden manche Leute attraktiv, weil du dann aussiehst wie ein Handwerker. Der Beruf stirbt ja eigentlich ausförmlich, weißt du? Das ist
aber eine Verätzung, die sieht aus, als hätte ich mit Farbe gekleckert. Und so ein leichter roter Rand ist da jetzt drum. Scheiße.
Ach, das geht schon wieder weg.
Ja.
Bis zum Terpentin.
Bis zur Hochzeit ist das wieder weg. Ey, meine Büchse Terpentin, war ohne Witz, die begleitet mich seit 1998. Ich habe einmal,
ich habe einmal
bei Stinnes, da hieß Tom noch Stinnes, habe ich bei Stinnes in Bremen Nord, als ich ausgezogen bin, eine Büchse Terpentin gekauft und die schleppe ich von Umzug zu Umzug mit rum. Die hat auch schon mehrere Städte gesehen, die ist immer noch ein Viertel voll. Ich habe immer
die großen fünf Büchsen, die man immer unten hat in seinem Schrank, in seinem kleinen Schrank neben dem Handwerk. Hast du auch einen kleinen Handwerkskoffer?
Ich habe einmal richtig aufgerüstet, weil mir war das leid, dass ich immer
da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Schade, dann es gibt wenige Momente, wo ich mir wünsche, dass wir mit Bild moderieren, aber jetzt holen wir beide unser Handwerkskoffer raus und zeigen, was wir haben.
Soll ich?
Wäre wahrscheinlich ich könnte meinen auch rausholen, aber dann müssen lass uns das mal. Wir machen Folgendes, wir zeigen die mal live bei Insta. Ganz ehrlich.
Ja.
Dann haben wir mal Möglichkeit, uns live das gegen zu zeigen. Das können wir ja machen vor der nächsten Sendung oder so, vor der Aufzeichnung. Können wir noch vorher ankündigen. Wir zeigen unsere aber nicht jetzt noch extra was neu dazu kaufen.
Nein.
Meiner ist auch spärlich.
Aber also, was hast du denn für einen Werkzeugkoffer? Hast du so einen einfachen?
Ich hätte den klassischen zum Aufklappen
Den hatten wir früher auch und wir hatten sogar ein Compartment da drin, wo mein Vater alte Schrauben gesammelt hat, weil er immer gesagt hat, schmeiß die Schrauben nie weg.
Die Schrauben habe ich nie wieder, das wurde mir auch gesagt, aber ich habe jetzt drei Gläser mit Schrauben, die ich einfach nicht benutze, weil nie die Schraube oder die Mutter dabei ist, die man braucht, aber alle anderen
von irgendwelchen... Er hat nie die Mutter gehabt, die er gebraucht hat.
Ich habe nie die Mutter gehabt, die ich gebraucht hätte, genau. Und dann gibt es dieses zum Quietschen der Türen, das habe ich seit, glaube ich, früh in den 90er Jahren, weil ich das so selten benutze, dieses Zeug mit diesem langen roten, damit du in die Fuge reinkommst, weißt du, mit diesem Strohhalm vorne dran.
Ja.
Das Ding habe ich auch, das begrüßt mich immer, wenn ich den Schrank aufmache.
Ja.
Es gibt so Sachen, die man ewig hat. Auch die Uhu-Tube, die einfach nicht mehr funktioniert, wo man so gestresst ist, weil man einfach immer wieder drückt und vorne alles verklebt
ist. Ja,
und
das Schlimmste ist beim Sekundenkleber, wenn du den benutzt und dann machst du es einmal, du willst einmal nur kurz, weil eine Tasse runtergefallen ist und dann willst du es zuschrauben und man schraubt es nie richtig zu, du kannst es eigentlich dann jedes Mal wegschmeißen, den scheiß Sekundenkleber. Ich habe mir letztens übrigens, ich habe eine Linoleum-Tischplatte mir zugelegt und ist mir was runtergefallen und habe ich das richtig dumm, Alter, habe ich mit Sekundenkleber auf dem Linoleumtisch was geklebt und habe ich gekleckert. Und es ist einfach auf diesem Linoleumtisch, ist einfach jetzt ein Stück Sekundenkleberklecks drauf. Das ärgert mich so.
Und das ärgert einen wirklich, wenn man da immer
aufguckt. Jedes Mal gucke ich, jeden Tag gucke ich drauf und denke mir, was bist du für ein Vollidiot? Nicht mal was drunter gelegt. Ich brauche keine Handschuhe, verätzt. Ich lege nichts drunter, scheiße, Sekundenkleber auf dem Linoleum.
Nein, das ist, da hat sich mein Leben so komplett geändert. Früher habe ich gehaust und habe auch überall Zigaretten und ich habe ja erzählt so Sachen, so auch die sich so eingebrannt haben mal am Schreibtisch und all so eine Sachen. Ne? Mhm. Und deshalb war mir alles scheißegal. Heute bin ich komplett 180 Grad Wendung. Wenn ich das sehe, bin ich mega genervt. Wenn ich irgendwo denke, ach scheiße, jetzt da mal ein bisschen mehr aufgepasst, weil das irgendwie dann auch ärgerlich ist. Ich glaube, meine Wertschätzung für Sachen hat sich eindeutig geändert, was solche Sachen angeht. Ja. Das merke ich darin, dass ich mich jetzt echt aufrege über Sachen, weil ich sie wertvoll finde oder sie schön finde, wenn sie einfach heil sind. War lange Zeit nicht so der Fall. Habe ich, glaube ich, auch viele Mitbewohnerinnen und Mitbewohner verärgert mit meinem doch leicht asozialen Verhalten.
Es sind diese neuen Gedanken, die in einen Kopf reinkommen, der älter
wird. Wenn man 50 ist.
Genau, ja. Möchte gerne an dieser Stelle einen tollen neuen Song von Deichkind, ist eigentlich nur, ich glaube nur in Anführungsstrichen, der Promosong für die Tour. Zweiter Teil, Kids in meinem Alter. Und es ist wirklich ein sehr guter zweiter Teil. Da gibt's wirklich tolle Sätze drin, wo ich gesagt habe, ja genau! Ja, genau! Kids in meinem Alter,
Teil 2. Im ersten Teil kam auch mein Name drin vor, genau. Glaube ich.
Ja.
Kann ich mich noch dran erinnern. Der zweite Teil habe ich nur den Ausschnitt Real gesehen. Ist der nicht auf der Platte drauf? Kommt schon wieder eine neue Platte?
Nein, ich glaube, Porky und Philipp haben das rausgehauen für Promo für die Tour. Deichkind hat ja irgendwie der große Tourstart. Nächstes Jahr im Dezember sind die unterwegs. Ich überlege auch mal hinzugehen. Mal gucken. Ich möchte gerne mal wieder. War das letzte Konzert vor Corona, war ich bei Deichkind in der Lanxess Arena in Köln. Und danach war
es ist eine Choreografie.
Aber
es
lag schon in der Luft. Alle waren da und dachten so, oh, das ist also richtig gut ist das aber nicht, dass wir hier alle noch auf dem Konzert stehen, weil dieser neue Virus kommt ja. Gehen wir nächste Woche.
Diese legendäre Tour, die genau, glaube ich, endete mit dem Corona-Anfang. Ich habe dir eine E-Mail gerade weitergeleitet, die an mich geleitet wurde. Und das sind die großen fünf, die ich heute spontan wahnsinnig gerne mit dir in der Sendung machen möchte, weil es ist eine wirklich interessante Frage. Ich freue mich, wenn immer noch kreative Nachrichten von unseren Hörern und Hörerinnen kommen und man dann denkt, geil, unsere Hörer und Hörerinnen sind schlaue Leute, die auch mal eine gute Idee haben. Und die finde ich sehr schön. Hast du Lust, sie vorzulesen? Ich weiß, du bist der bessere Vorleser, auch wenn es an
mich gerichtet ist. Ich mach das gerne. Also hier ist eine Nachricht von Thomas. Er schreibt: Hallo Olli, dass künstliche Intelligenz nicht nur Fließbandarbeit ersetzen kann, hat ja mittlerweile sogar Richard David Precht begriffen. Meinetwegen können zum Beispiel Steuerberater und Anwälte sehr gerne wegdigitalisiert werden. Manches würde ich aber lieber weiterhin von Menschen bekommen, selbst wenn es die KI gut könnte. Ich frage mich, welche fünf Berufe bzw. kommerzielle Tätigkeiten würdest du im Olliversum durch dein Gesetz davor schützen, durch KI erledigt zu werden? Was würde Jan in seinem KI-Gesetz den Robotern verbieten? Polizei, Satire, Gastronomie, Musik machen oder nur ganz bestimmte Genres? Massage, Taxifahren, Kochen? Oder reicht es, wenn spezielle Gerichte geschützt sind? Schauspielerei, Kassieren, Sex? Und was ist mit Philosophie? Liebe Grüße, Thomas, was für eine tolle Idee. Also die großen fünf Tätigkeiten oder Berufe, von denen wir glauben oder von denen wir möchten, dass sie niemals von KI oder Robotern ausgeführt werden sollen.
Es ist das erste Mal oder einer der wenigen Male, wo ich viel zu viel habe, wo ich fast Unterkategorien machen würde. Ich würde einmal die großen fünf Berufe, die nicht durch KI, da würde ich auch gerne die großen fünf Tätigkeiten, die nicht durch KI. Also da gibt es verschiedene Ansätze.
Wollen wir das jetzt schon machen? Weil lass uns das erstmal noch ein bisschen sacken lassen. Wir können
ja,
das
ja wir lassen, also wir, auch für euch da draußen, das machen wir heute in der Sendung. Wir machen gleich irgendwann eine kurze Pause, aber das könnt ihr jetzt auch mal mit eurem Partner oder eurer Partnerin besprechen. Ich finde das wirklich eine tolle Frage, weil es auch genau das ist, was mich jetzt doch anfängt zu beschäftigen, umso mehr ich damit lese. Es ist ja immer so am Anfang, bei jedem neuen Ding denke ich, ach komm, Alter, nee, da bin ich jetzt raus. Aber du musst dich wahrscheinlich sogar damit auseinandersetzen, was KI für Veränderungen mitbringt, für schreckliche und hoffentlich aber auch gute, wie vielleicht Erkennung von Krankheiten und Heilen von Menschen.
Ich habe letztens eine krasse Geschichte gehört. Es gibt wohl künstliche Intelligenzen, die anfangen, die Sprache von Tieren zu lernen. Und es sei erst eine Frage von wenigen Jahren maximal, bis diese künstliche Intelligenz in der Lage ist, die Sprache von Walen zu entschlüsseln und dann eben andocken an, keine Ahnung, Google-Übersetzer. Und dann sind wir wirklich in der Lage, mit Walen oder mit Tieren zu sprechen. Wie geil wäre das denn bitte?
Aber bei meinem Hund hätte ich Angst. Bei Juri, dass der einfach
Olli,
sagt,
hör auf zu wichsen, bitte.
Ich bin ungerne hier, ich hab dich nie gemocht, du hast mich aufgenommen, ich hatte keine zweite Wahl.
Oder
er spricht rumänisch,
oder wo kommt er nochmal her?
Ja, er kommt aus Rumänien.
Er spricht ja gar kein Deutsch und jahrelang steht
er vor ist ja halt auch so ein in sich, er ist echt der introvertierteste Hund, den man sich vorstellen kann. Er will, er kommt nicht aufs Sofa. Er kuschelt wirklich nur, wenn er Bock hat. Er ist ansonsten introvertiert. Er mag keine Menschen, keine Hunde um sich. Er ist gerne alleine. Es ist echt
so abgefahren. Wie du, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht habe ich ihn auch zu dem gemacht, ganz ehrlich. Aber das finde ich toll mit den Tieren. Das finde ich bei KI eine ganz großartige Sache.
Also es ist wohl so, dass diese künstliche Intelligenz schon in der Lage ist, Geräusche herzustellen, die von den jeweiligen Tieren, zu denen diese Geräusche gehören, für dann Tiere gehalten werden und eben nicht für Menschen oder was Computertechnisches. Und das ist eine Frage der Zeit, bis es wirklich in der Lage, diese KI in der Lage ist, das dann zu übersetzen. Ich finde das einigermaßen spooky, auch diese Echtzeitübersetzungen, wo bereits die Lippenbewegungen mit drin sind. Also ich glaube, unsere Kinder und Kindeskinder, die werden eine andere Welt haben. Und da habe ich letztens, ich weiß gar nicht, wer hat mir das nochmal erzählt? Genau, wir werden älter. War das ein Stand-up oder sowas, den ich irgendwo gesehen habe? Ich weiß nicht mehr, woher ich es habe, aber dass wir eines Tages, wenn wir ganz dolle alt sind, gerade noch so mitbekommen haben, wie das mit den verschiedenen Geschlechtern funktioniert und Gendern verstanden haben, dann kommen unsere Enkelkinder und sagen, hier Opa, mein neuer Freund ist ein Roboter. Und ich so, ja, wieso? Bist du bescheuert? Aber wieso, der hat auch Gefühle. Roboter ist auch ein Mensch, wie wir. Was? Nee, warum das denn? Und dass man bei solchen Sachen dann als Rentner denkt, what the fuck is going on with the young generation?
Ficken das Roboter. Das ist wahrscheinlich, oder was? Ja, das ist genau das Ding, was heute Leute, die jetzt Leute mit Gendern und so haben. Das wird dann später genau das Ding werden. Bei uns mit ihr spielen doch Roboter als Freunde. Also ganz ehrlich. Wir sind noch mit, also ganz ehrlich.
Wir früher draußen.
Wir haben noch mit Sex-Dolls gebumst, aber das war was anderes. Aber Roboter geht zu weit.
Deswegen, eigentlich muss man immer nur gucken, was junge Leute denken, um einigermaßen im Alter klarzukommen.
Real Dolls, meine
ich. Ich weiß nicht, ob einem das irgendwann schwerfällt, wenn man alt ist, dass man dann denkt, jetzt bin ich hier nur noch 10 Jahre auf Erden, wenn es hochkommt, ich mach denen das jetzt hier zur Hölle. Ich mach denen alles, was nach mir kommt. Die sollen die Hölle auf Erden erleben, wenn ich nicht mehr da bin. Ist doch eigentlich ganz geil, wenn man nur noch 10 Jahre hat, dann kann man doch gechillt einfach sagen, ey, junge Leute, macht immer, wie ihr denkt. Ich mache jetzt mal irgendwas ganz anderes. Ich bin raus aus dem Game. Macht immer, wie ihr denkt. Fickt ihr euch Roboter?
Ja, aber vielleicht ist es auch echt ganz gut. Vielleicht ist dann, findet auch dann Sextourismus und sowas nicht mehr so viel statt. Wenn du dir einen geilen Roboter basteln kannst und der all deine Geilheit befriedigt, dass du dann vielleicht echt die Leute in Thailand in Ruhe lässt und so. Sorry, wenn ich
sage, du weißt, was ich jetzt meine. Wenn du so eine harte Geilheit am Start hast, dass du dafür einen Roboter brauchst, ich glaube, da gibt's auch inzwischen auch schon länger Medikamente dagegen, die das so ein bisschen eindämmen. Dann ist, glaube ich, einfach bei dir, was mit dem Sexualtrieb nicht ganz in Ordnung.
Sorry, ich weiß, man muss dann natürlich
vorsichtig sein. Ich muss ja Thailand, ich so. Ich bin so geil.
Was denn für ein Roboter? Ja, den C64 habe ich da so noch reingebohrt, Alter.
Lass mal. Nein. Wir sind eine Familiensendung.
Ruhe.
Wir sind eine Familiensendung.
Und du sagst es immer wieder in jeder Ruhe. Wir sollen uns nicht zu geil fühlen. Und das ist gerade wieder so ein Moment gewesen. Wir müssen uns gegenseitig, Awareness-Team, Schulz-Böhmermann, uns gegenseitig
haben wirklich... ist einer von uns beiden eigentlich ausgebildet in Erste Hilfe, falls dem anderen was passiert?
Und ich habe das gemacht,
Wo ist in unserem Podcast eigentlich der Sammelpunkt, falls es brennt? Also...
Wir müssen das mal alles absprechen, das stimmt.
Gibt es irgendwelche Sicherheitsprotokolle, die wir verpflichtet sind, hier von Spotify einzuhalten? Weil wir sind ja im weitesten Sinne jetzt eigentlich Spotify-Arbeitnehmer. Wenn jetzt irgendwas passiert, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, beim auf die Schenkel klopfen den Oberschenkelhals bricht oder sowas, zahlt das dann Spotify oder wie sieht das versicherungsrechtlich aus hier eigentlich?
Ich hoffe, dass Spotify seine schützende Hand über uns legt. Wir sind nicht mehr das stärkste Zugpferd, aber wir sind ein altes Zugpferd, was es auch verdient hat, hier noch beim grünen
Riesen. Wir werden nicht zur Wurst gemacht, der Bauer lässt uns im Stall, bis wir von selber gehen.
Genau, so es ist halt. Jan, ich muss mit dir noch was besprechen. Bei mir war die letzte Woche über, und ich hasse es, haben wir auch drüber geredet, Handwerker im Haus. Oh. Und zwar wurden die Fensterrahmen neu gestrichen, dafür kam ein Mann und eine Frau mittleren Alters, die kamen hier an. Alles war cool, die haben das in 3 Tagen gemacht. Trotzdem, ich habe es gehasst. Wir haben ja auch Sendung währenddessen gemacht und haben hier alles gestrichen. Jetzt ist es so, dass unten auch noch eine Wohnung ist und diese Wohnung gehört einem alten Ehepaar. Sie ist, glaube ich, zwischen Altenheim, er ist, also auf alle Fälle die Wohnung ich habe den Schlüssel für die Wohnung, Und jetzt sollte ich die da reinlassen, damit die da unten das auch machen können. Und dann haben die jetzt die letzten Tage das gemacht und dann haben die da auch laut Musik und ist auch okay, da haben wir eine geraucht und so. Ich habe das so mitbekommen und dachte so, lass die mal machen, du bist jetzt ja kein so ein Spießer und so. Aber gestern bin ich nach unten in die Wohnung gegangen, weil ich fragen wollte, wie lange die noch da sind. Und dann saß er auf dem Stuhl und hatte so einen Umhang der Maler. Und sie hat ihm gerade mit einer Haarschneidemaschine die Haare geschnitten im Wohnzimmer. In der Wohnung. Und hat ihm die Wohnung, und hat ihm die Haare geschnitten in der Wohnung.
Und ich bin in so Berlin, Alter.
Die Handwerker waren in der Wohnung und haben in der Wohnung sich die Haare geschnitten. Also die Handwerkerin dem Handwerker in der Wohnung, wirklich. Und ich bin dann so vorbeigegangen an denen und hab auch nur so, hallo, ach, die Haare werden auch noch geschnitten.
Hast du denn was gesagt?
Und sie hat dann so gesagt, ja, ja, wir sind gleich fertig. Wir machen hier
noch. Aber haben die es dann sauber jetzt, gemacht oder?
Ja, also ein paar, ja, die haben schon sauber gemacht. Trotzdem fand ich das mega merkwürdig. Jetzt habe ich überlegt, weil die kommen noch mal wieder am Montag, ob ich noch mal was hinlege für die Füße oder so. Also will die also sagen, hier, falls ihr auch die Füße noch machen wollt, habe ich hier noch eine Creme, um so ein bisschen denen zu zeigen. Aber
musst du auch den Stundenzettel unterschreiben, weil dann würde ich auf jeden Fall die Haarschneidezeit da rausrechnen.
Nee, das muss ich komischerweise nämlich nicht. Also das läuft bei denen in der Firma auf Vertrauensbasis. Vielleicht gehört es aber auch dazu, vielleicht ist aber auch Pflicht, vielleicht hat aber auch der Chef morgens gesagt, stell dir mal die Haare wieder zu dem Angestellten. Auf alle Fälle will ich ihr irgendwie ein Zeichen, wenn ihr noch die Füße machen wollt, habe ich hier noch in 2 Fußmasken für euch oder so. Also irgendwie so ein Gag
vielleicht. Oder vielleicht hat sich das der Wohnungsbesitzer auch gewünscht, weil er ein Haarfetischist ist.
Der hat ja gar keinen Kontakt mit denen, das lief alles über mich. Ich bin hier der Mittelsmann im Haus.
Weil er sich vielleicht schämt. Oder sich das von seiner Frau geheim halten möchte. Mit dem Haarfetisch. Olli, mach du mal das mit den Handwerkern. Und wenn da Haare in der Wohnung sind, bewahr die für mich auf. So.
Kannst du alles haben. Auf alle Fälle fällt es merkwürdig. Sagt man da noch mal was oder
ich würde was, also ich würde was sagen, ich hatte auch,
ich sag immer so ungern, ich bin immer so ungern so ein Typ. Muss man aber vielleicht.
Haare schneiden ist schon echt hart. Haare schneiden ist schon ein bisschen merkwürdig. Warum machen die es nicht bei sich zu Hause?
Ja, weil die nur beruflich bildet. Also am Anfang habe ich nämlich gedacht, ich bin sicher gewesen, dass sie ihn nicht abkann. Weil er war so ein bisschen komischer Typ. Aber er war auch okay. Also ich habe nur kurz immer die Gesprächsfetzen mitbekommen, weil er hier. Aber sie hat immer nur so einsilbig geantwortet. Ich dachte, sie ist genervt. Aber dann hat sie ihm die Haare. Und das ist ein absolutes Zeichen für Vertrauensbeweis innerhalb der Handwerkerinnerung. Dass die da irgendwie sich die Haare irgendwie gegenseitig machen. Das machen nur engste Mitarbeiter miteinander.
Aber was war das? Vielleicht haben sie es auf der Arbeit gemacht, weil sie irgendwie so eine Makita-Haarschneidemaschine, wo die Akkus dann vom Bohrer ranpassen und so. Weißt du, das kennst du das Allergeilste sind immer diese Makita Radio oder Soundboxen, die mit dem Akku vom Schlagbohrer funktionieren und so. Wenn du so einen Handwerker hast, der komplett auf Makita oder Hilti oder Bosch verschiedene Werkzeuge, aber ein Akku und dann haben die vielleicht auch einen Haarschneideraufsatz oder sowas. Für einen Dremel.
So einer für alle, meinst du?
Ja, kann sein.
Und Dremel. Vielleicht haben die es auch mit dem Dremel
hast
gemacht.
Hast du einen Dremel eigentlich?
Ich habe keinen Dremel.
Ich habe einen Dremel. Ne? Ich habe einen Dremel.
Von Black & Decker?
Gibt's Black & Decker Dremel noch eigentlich? Dremel ist Dremel. Dremel ist, glaube ich, Dremel. Ich habe einen Dremel.
Ach so, Dremel ist Dremel. Stimmt, Dremel macht den Dremel.
Das ist so eine ultra, wer es nicht kennt, so eine ultra schnell drehende kleines Handwerkzeug. Gerade für so Modellbau. Es ist wie ein Bohrer eigentlich. Du kannst da verschiedene Aufsätze drauf machen.
Zahnärzte haben sowas Ähnliches auch.
Ja, und er kann richtig schnell. Er hat, glaube ich, 7000 oder 8000 Umdrehungen. Und ich habe ihn noch nie so richtig benutzt. Ich habe einmal ein Fahrradschloss damit aufgeknackt, weil ich den Schlüssel verloren habe und das klappte ganz gut, habe mir aber so eine kleine Scheibe dabei kaputt gemacht und
war schon Zeichen von Bremen, ne? Der Dremel von Bremen.
Steht der Bremer Dremel.
Ja.
Nee, und ich habe jetzt kürzlich einen Stein geschenkt bekommen und wollte den Stein mal aufschneiden. Das ist ein Opal und da sieht man so eine schöne blaue Ader durch und ich dachte, mit welchem Werkzeug machst du das am besten? Mit der Stichsäge nicht, aber mit dem Dremel, den könnte ich mal wieder rausholen. Auch frage ich mich auch, ob der noch funktioniert.
Der Dremel?
Ja, mir ist letztens...
Wann hast du ihn das letzte Mal benutzt, den Dremel?
4-5 Jahre her, vor Corona auf jeden Fall. Ich habe in der Corona-Zeit nichts gedremelt. Aber ich habe mein Router ist letztens einfach ausgegangen. Der ist nie wieder angegangen. Einfach aus, war weg. Muss ich umtauschen. Ging nicht mehr. Habe ich geguckt, wie lange ich den schon habe. Fast 12 Jahre.
Telekom?
Also der Router.
Nee,
Firma sage ich nicht, aber es ist nicht die Telekom, eine andere Firma. Router kaputt. Mann. Okay, es sind die kleinen
Aufsätze. Ich wollte ein bisschen Musik auf die Liste noch packen. Ich sag da nichts. Ich bin einfach nicht in der Position, den Handwerkern, weil die müssen nur noch einmal dahin. Ich sag der Frau jetzt nicht, dass sie... Nee. Oder ich frag sie, ich sag der jetzt nicht. Oder ob die noch loschen wollen vielleicht fürs nächste Mal oder vielleicht ein Wellnessclub mit mir. Ich mach das nicht. Ich fand es nur trotzdem so merkwürdig. Ich wollte das mit dir besprechen. Weil du
Oh Gott.
Ich bin auch mir so, du schöner Casanova. Ich packe jetzt noch ein paar Lieder auf die Fidi und Bumsi-Liste und zwar ein paar Songwriterinnen und Songwriter. Augusta mit dem Song The Beatles and the Bugs habe ich gestern gehört. Wurde mir auch einfach so zugeschickt, wortlos. Augusta, finde ich wunderschön, den Song. Greta Stanley mit Somebody's, mag ich auch sehr gerne. Richtig schön. Und dann hat mir eine Hörerin einfach so, ich krieg viele Songs von Leuten, die Musik machen, die unsere Sendung hören. Jeder zweite von unseren Hörern und Hörerinnen hat eine eigene Band und schickt mir einen Link. Und oft höre ich mir das an, manchmal habe ich keine Zeit dafür. Und jetzt habe ich von Johanna Egger den Song Viertel vor Vier gehört. Der Song hat mich in der richtigen Stimmung getroffen. Viertel vor Vier von Johanna Egger packe ich auf die Liste. Ganz liebe Grüße auch an die anderen Künstler und Künstlerinnen. Das sind die Songs und außerdem noch von Decker, den Song, der ist schon ein paar Jahre alt, The Love. Den finde ich auch mega gut. Das sind Songs, die euer cooler Freund Olli Schulz ab und zu hört, wenn er morgens duschen geht oder so und in den sich fit macht für den Tag. Hast du auch noch was für die Liste?
Ich habe ja schon Kids in meinem Alter auf der Liste. Das reicht erstmal für heute. Und wir machen gleich, ich habe noch ein bisschen Promi-Gossip habe ich gleich noch und dann machen wir die großen
fünf.
Ja. Super. Und die Werkzeuggeschichten, das machen wir ein andermal.
Machen wir die ganz kurz nur zur Vorbereitung, die großen fünf Berufe, die wir nicht der KI.
Ja, oder Tätigkeiten wollen. Im weitesten Sinne.
Tätigkeiten, ja, das ist doch super.
Ja.
Alles klar. Bis gleich.
Bis gleich bei Fest und Flauschig hier am Sonntag, den 5. November. Spotify.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand. Den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Aber garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das klingt ja nicht immer.
Ja, das ist auch unser Zustand und unsere Aufgabe von Fest und Flauschig. Wir versuchen den ordnungsgemäßen, den reibungslosen Ablauf der Welt zu garantieren oder zumindest, ja, wir versuchen es eben.
Zu supporten, sagen wir mal
ja,
so.
Ja, wir supporten Support. Uns gegenseitig und euch auch da draußen.
So wie ich habe gerade gesehen bei Bosman, ich glaube bei Gladbach, die haben so, diese Fußballfans, wenn das so losgeht, die haben so riesige Schilder, da steht drauf, Mittelpunkt unseres Lebens, Mittelpunkt unserer Welt, Konstante unseres Lebens. Das ist echt so wichtig für manche Leute, so ein Fußballverein. Und für manche ist es vielleicht auch ein bisschen fest und flauschig, vielleicht nicht so sehr wie ein Fußballverein. Aber vielleicht ein klein bisschen. Jan, ich verlasse meine Wohnung für eine Woche. Ne?
Ja.
Ein Freund von mir wohnt eine Woche bei mir. Und der kommt eigentlich mich so dreimal im Jahr besuchen aus Hamburg. Ich will jetzt gar nicht, das ist ein bisschen indiskret, aber ich habe so alte Freunde, ist ein alter Schulfreund. Der kommt so zwei, dreimal im Jahr, bleibt eine Woche bei mir, weil er sonst keine Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, hat ja auch keine Freunde und find's aber cool. Aber er hängt sehr viel bei mir in der Wohnung, aber auf dem Sofa und guckt, weil ich Amazon habe und Netflix, das hat er alles nicht. Und er guckt jedes Mal, seit Jahren, ungelogen, es ist keine blöde Geschichte, seit 15 Jahren, seit er zu mir nach Berlin kommt, immer die Hallervorden-Filme. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt hier. Er guckt immer Didi, der Doppelgänger, er guckt Didi und die Rache der Erben, oder er guckt die Olsen-Bande, oder er guckt die Pink Panther-Filme, aber er guckt nur Sachen, die er schon kennt. Er guckt nie was Neues, er guckt nie einen neuen Krimi mit Benicio del Toro. Er guckt auf dem Highway ist die Hölle los, er guckt ein Schlitzohr kommt selten allein, er guckt Convoy, er guckt all diese Klassiker immer und immer wieder. Auf der Suche nach dem verlorenen Kind mit Eddie Murphy und die laufen und ich setze mich dann dazu. Manchmal, also wir machen nicht jeden Tag was zusammen. Er sitzt manchmal bei mir auf dem Sofa und dann laufen diese Filme, auch Bud Spencer läuft auch und dann gucke ich so mitten, den krass, habe ich ja ewig nicht mehr gesehen und dann frage ich ihn immer, warum guckst du denn den jetzt zum 100. Mal den Film? Und dann sagt er, ja, weil mir immer noch was Neues auffällt. Dahin die Statisten, wie schlecht die da spielen und so. Und da achte ich so mehr drauf. Oder auf die Sachen. Es ist ein einfaches, aber ein schlaues Gemüt. Und jedenfalls sitzt er jetzt wieder eine Woche hier in Berlin, in der ich weg bin, und guckt sich dann die Didi-Filme an. Und vor 5, 6 Jahren hat er mich dann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte mit ihm. Er hat mal im Internet geguckt, er weiß, wo das so gedreht wurde, die Orte abzufahren, wo die Didi-Filme gedreht wurden.
Was? Was? Ich, das ist ein ganz weirder Kink, also no kink shaming, aber die Orte, wo die Didi-Filme gedreht werden, das findet jemand noch
zum Beispiel
gut?
Waren wir auf so einem Hinterhof in Wilmersdorf, da war die Szene, wo Didi zum Beispiel, Didi der Doppelgänger, ich habe die früher als Kind nämlich nie gesehen, diese Filme. Ich war immer aus Team Otto, du ja auch.
Ja.
Und Didi war mir immer ein bisschen zu, schon damals.
Zu politisch.
Zu politisch und zu weird. Der hat ja auch Scheibenwischer und so gemacht. Der hat aber auch vielen. Also ich hab dann später, jetzt muss ich sagen, durch meinen Kollegen habe ich so Verständnis gekriegt, dass ich wahrscheinlich die Didi-Filme damals auch gut gefunden hätte. Und Didi und die Rache der Enterbten fand ich auch gut, als er aus RTL lief, irgendwie mit über diese 7 Rollen spielt und so. Aber ich war nie in der Didi-Welt drin. Und der hat mich halt so auf den Didi-Film gebracht. Deswegen gab es auch bei meinem Adventskalender mal eine Didi-Story und generell reden wir öfter mal über Didi Hallervorden. Aber eigentlich kommt es durch ihn, weil es läuft immer so ein Didi der Experte, Didi auf vollen Touren. Und
er macht es gar nicht, weil ihm das eine Sicherheit gibt oder irgendwie sowas.
Es
Es gibt auch Leute, die gucken immer Dinner for One oder jedes Mal Silvester die Feuerzangenbowle. Also aus so einem Impuls heraus guckt er das? Oder weil er wirklich darauf achtet, weil er sich dafür interessiert?
Er urteilt nicht über die moderne Welt, aber er mag sie nicht. Er ist keiner, der sagt, das darf man nicht mehr sagen. Er ist auch keiner, der sich beschwert über neue gesellschaftliche Regeln, Formen und was alles gerade besprochen wird. Ich glaube, er hält sich da wirklich von fern und ich glaube, dass es ihm, ich konnte es psychologisch noch nicht so durchanalysieren, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es ihm eine Beständigkeit gibt und eine sichere Zeit in seinem Leben. Und es hat schon ein bisschen was melancholisch-tragisches und ich will auch nicht so offen drüber hier reden, wenn ich nicht genau wüsste, dass er noch nicht eine Folge von unserem Podcast.
Ja, sind eh immer die besten Freunde, die gar nicht wissen, was man sonst so beruflich macht, sondern wo man sich auf so einer ganz normalen, kannst du mir mal eine Schraube leihen oder hast du mal ein Ei im Kühlschrank?
Das ist das Beste und davon habe ich ja noch ein paar.
Ja, zum Glück auch, auch wenn du mir das nicht glaubst. Aber
ich weiß, ganz kurz
organisatorisch nur, wenn er dann bei dir wohnt eine Woche, nimmt er dann deine Lebensmittel? Also es gibt ja so Lebensmittel, die man immer frisch kauft, aber es gibt auch einen Grundstock an Lebensmitteln, die man immer da hat. Zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel Tomaten, passierte Tomaten, gibt's immer 3 Packungen. Und die fülle ich auch immer wieder auf beim Einkaufen, weil ich weiß, ich brauche die, falls ich mal eine Soße machen möchte. Oder Nudeln oder Mehl oder sowas. Nimmt er dann die Lebensmittel, kocht er dann bei dir auch? Darf er alles benutzen oder wie sieht das dann aus?
Er geht am ersten Tag, wenn er ankommt, einkaufen bei Edeka, beziehungsweise am nächsten Tag morgens. Schon bevor ich aufgestanden bin, ist ein absoluter Frühaufsteher. Steht um 7 Uhr auf oder so und wenn ich um 9 Uhr aufstehe, ist der Kühlschrank schon voll mit warmen Schweinebraten, Burgunder und all diesem ganzen Kram, den er mag, weil es hier eine derbe Fleischtheke geht und er ist ein richtiger Fleischfan.
Ach, der ist so heiße Theke. Der kauft so
heiße Theke. Und wir haben auch wirklich eine sehr gute bei Edeka. Also es gibt auch noch Rewe und gibt Safeway noch und all die ganzen Supermärkte. Aber da gibt es eine sehr gute Abteilung und dann holt er die Sachen und die sind noch warm und liegen dann da morgens und sowas würde ich nie machen und auch so Brötchen ganz viele und dann isst er den ganzen Tag über einfach nur belegte Brötchen, schneidet sich da nochmal was rein, macht sich da nochmal Senf rein und am letzten Tag und ich denke dann immer, oh wie geil, das würde ich mir alles nicht so kaufen, jetzt habe ich das mal in meinem Kühlschrank und am letzten Tag, das schafft er immer, wenn er aus meiner Wohnung raus ist, ist alles aufgegessen, er lässt nichts über, er lässt auch nichts.
Das ist das Mysterium des Ferienwohnungseinkaufs. Man kommt in ein fremdes Land, man hat eine Woche eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gebucht, meistens noch mit Freunden oder anderen Familien zusammen und sowas. Man geht einmal einkaufen zu einem Supermarkt, den man nicht kennt, weil es ein ausländischer Supermarkt ist. Meistens gibt man so für eine Woche ungefähr so 200 Euro aus, je nachdem wie viele Leute man ist. Aber komischerweise, obwohl mir das reicht zu Hause nie gelingt, es reicht immer für die ganze Woche, selbst wenn man da gar nicht so, also nur so auf nach Instinkt kauft, und selbst wenn man Tomaten kauft, wo man weiß, habe ich jetzt eigentlich nicht Bock drauf, die werden trotzdem alle. Und der Scheiß zu Hause vergammelt einfach in der Gemüseschublade. Ich kaufe mir so oft im
Supermarkt. Man fühlt sich so schäbig dann auch so, weil man dann irgendwie.
Aber warum ist das so, dass man bei Ferienwohnungen.
Radieschen habe ich weggeschmissen, weil die verfault sind. Ich habe mich geärgert. Ärgert man sich, man sagt es nicht öffentlich, weil man sich auch mal, das ist so ein uncooles Thema zu sagen, aber es passiert ja doch mal zu Hause im Kühlschrank, dass man was liegen
lässt. Ja, leider, ja.
Und das passiert im Urlaub nicht, wenn man anders handhabt und rechnet, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, es geht nicht ums Rechnen, sondern ich glaube, man hat mehr Zeit und denkt dann noch irgendwie, wenn man auf dem Sofa sitzt, soll ich jetzt noch mal, du musst ja dann auch nicht in die Stadt gehen, du bist ja raus aus deinem Umfeld, dann gehe ich nochmal zum Kühlschrank und gucke, was da so drin ist und dann bereite ich mir mal was zu. Und es schmecken auch komischerweise so meine Eigenkreationen. Ich habe jetzt eine vegetarische Carbonara gemacht. Also und die schmeckte wirklich gut.
Mit diesem veganen Bacon-Stückchen?
Nein, ohne Bacon, also einfach quasi Olivenöl und dann ganz dünne kurzes, eine kleine Revolution. Ich habe immer so diese komische, Tupper-Reibe gekauft. So eine Reibe, wo man so auch Gitter mit reiben kann, weißt du, so Karottengitter wie beim Vietnamesen und so. Fand ich voll scheiße, weil die umständlich war. Dann hatte ich aber in der Ferienwohnung, hatte ich eine Reibe, die war einfach so eine billige Reibe, so eine ganz normale Plastikreibe. Und das war so ein geiles Instrument, dass ich mir jetzt danach auch eine gekauft habe und habe so ganz dünn Knoblauch gehobelt, super dünn, also höchstens einen Millimeter dünn. Und der wird schön angeröstet in Olivenöl, dann wird es rausgeholt, damit das Olivenöl schon nach Knoblauch schmeckt und dann hast du so knusprige Knoblauchchips da. Und dann machst du eigentlich Carbonara, wie du Carbonara machst, also mit...
Nur mit Knoblauchstückchen halt, ne?
Ja, genau, am Ende mit Knoblauchstückchen und du lässt einfach das komplett weg. Und das ist also jetzt nicht vegan, also auch ein bisschen Sahne.
Nimmst du frischen Knoblauch?
Ja, klar.
Also kein
Im Urlaub immer frischen Knoblauch. Immer frischen.
Ja, okay. Ich finde ja so was die eine der wenigen Sachen am Instagram, die, manchmal werden mir so Reels, so Lifehacks reingespielt, wie zum Beispiel einmal eine ganze Knoblauchzehe in der Mitte durchschneiden. Ja. Dann kannst du alle diese so raus. Wusste ich alles nicht. Manche Sachen wusste ich vorher nicht. Für dich alter Hut, sagst du jetzt.
Oder dann winkst du das so ab. Ja, oder dass man zum Beispiel auch, wenn man eine Zwiebelschale mal mitkocht, wenn du eine Brühe machst oder was, super für die Farbe, kann man machen.
Super für die Farbe.
Ja, sollte man. Ich habe ein kleines bisschen Gossip. Ich will was droppen einfach mal. Will ich das schon droppen?
Überlegst dir gut,
ja. Wollen wir die Bombe schon platzen lassen? Wollen wir so ein bisschen rätseln? Den Weihnachtszirkus wollte ich einmal ganz kurz anrätseln. Heute ist der 5. November. Und
ja, noch nicht alles.
Okay, am 16.12. wird es einen Weihnachtszirkus geben. Ich kann vielleicht ein paar Details mehr verraten. Und zwar werden wir circa 200 Tickets haben.
250
habe ich. 250 Tickets, ja, es sind 250 Tickets. Wir werden das Ganze live streamen, damit es für alle für alle was ist. Das Ganze wird natürlich wie immer kostenlos sein im Streaming-Bereich. Wir würden uns sehr über Spenden freuen. Wir sitzen auch schon fieberhaft daran, unsere beiden Spendenorganisationen traditionell herauszusuchen. Aber wir werden an einem Ort sein, an dem, glaube ich, noch niemals irgendwie sowas stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob es jemals auch schon ein Konzert gegeben hat an dem Ort. Oder irgendwie sowas, auch nur Podcast-artiges.
Wir wollen den Ort noch nicht sagen. Wollen wir jetzt schon Hinweise geben?
Nee, wir geben keinen Hinweis, aber ich wollte eigentlich und von dem Ort, also der Ort, es wird ein ganz toller Ort sein. Und ich wollte noch was droppen. Es hat was, also wir machen ja auf der Arbeit, ich habe immer eine Sendung, die läuft wöchentlich und da gibt es immer Themen und so. Und wenn wir ganz viel Energie haben und wenn alle Leute sich viel Mühe geben, dann bereiten wir auch Specials vor. Also jetzt nicht dieses eine Filmding, von dem ich dir erzählt habe, sondern ich will es auch noch nicht ganz verraten, aber wir sitzen seit, ich würde sagen, 2 Jahren an einer komplett animierten Sendung. Also komplett Zeichentrick. Eine komplett Zeichentricksendung.
Und die kleinen grünen Männchen.
Nein, ich darf nicht verraten, was ist es? Miguel Rubinski, mein lieber Kollege Miguel, ist nämlich eigentlich Zeichner und das kann er wirklich ganz toll. Und der hat die Figuren gezeichnet.
Und du sprichst eine?
Ich spreche eine Figur, auch andere Leute, bekannte, sehr bekannte Leute sprechen Figuren. Das kann ich alles noch nicht verraten. Aber ich will es mal in den Raum werfen, weil wir das jetzt letzte Woche zum ersten Mal gesehen haben und uns alle schon sehr darauf freuen. Es läuft im Januar. Das wird unsere erste Sendung nächstes Jahr im Januar werden. Und das Krasse ist, und das wusste
ich nicht. Wird das eine Serie?
Nein, es wird eine abgeschlossene Folge und es hat auch nichts mit irgendwie Kult Böhmi und den Figuren zu tun. Ich komme gar nicht drin vor. Es ist wirklich eine komplett abgeschlossene Geschichte über was ganz anderes. Aber ich wollte das mit dir darüber reden, weil du bist ja großer Rick and Morty Fan und guckst auch Animationsgeschichten.
Und Dieter der Film, das fand ich damals auch gut. Von Dieter Bohlen, der Comicfilm. Dieter der Film.
Der war richtig cool.
War stark.
Weil wir haben immer gedacht, und vor allem Miguel, der wollte immer Animation machen und so. Wir dachten, ja okay, Animation, wir machen jetzt mal einen Zeichentrickfilm. Und dann haben wir uns da mal rangesetzt und das mal echt geplant und leider haben wir das alle sehr unterschätzt, wie anstrengend und wie
aufwendig
das ist, ne? So krass, weil anders als bei allem, was man sonst so macht, musst du einfach 1,5 Jahre, bevor das Ding rauskommt, das komplette Drehbuch fertig haben und du kannst auch nichts mehr ändern, weil wenn das gezeichnet ist, dann ist das gezeichnet. Und dann kannst du gar nicht, ein bisschen kann man noch was machen, was rausschneiden oder sowas. Also das ist komplett weird gewesen, das vorzubereiten, weil wir es alle schon vor einem Jahr geschrieben haben und dann dauert das ja über ein Jahr, bis das fertig gemacht wird. Und jetzt haben wir gerade den ersten Rohschnitt gesehen und das wusste ich auch nicht. Also wusstest du zum Beispiel, dass es so ist, dass du mit dem Drehbuch, du schreibst ein Drehbuch und dann sprichst du das mit allen Sprechern ein und diese Originalsachen, die du eingesprochen hast, das ist dann das, worauf animiert wird. Also so läuft das dann. Das sind die ersten Arbeitsschritte. Das heißt, alle Sprecher sind schon längst irgendwie bezahlt, das ist alles schon ewig her, das Buch ist längst geschrieben und dann sitzt du da und wartest einfach ein Dreivierteljahr und kriegst ab und zu mal so Snippets und das Erste, was du bekommst, sind so Scribbles, also so schwarz-weiße Stopptricksachen.
Und auf die synchronisierst du schon, auf diese Zeichnung? Auf die
synchronisierst du und dann kriegst du irgendwann fertig animierte Sachen, das ist auch noch so halb koloriert, das stimmt alles noch nicht so richtig und kannst dann zum ersten Mal reingucken und das war jetzt letzte Woche und wir waren alle, also das haben wir natürlich nicht selber gemacht, sondern es gibt dann Spezialfirmen in Deutschland, die sowas können, auch gar nicht so viele. Und das kann ich alles noch nicht verraten, aber ich wollte es nur einmal sagen.
Das ist ja nur beim Original so. Ich hatte das ja, ich habe ja nur synchronisiert. Genau. Weißt du, bei Sing oder bei Rick and Morty war ja schon alles fertig produziert. Da habe ich dann wirklich synchronisiert.
Du warst synchronisiert. Das scharf nämlich bei Sing, ne?
Ja, ja,
ich sag genau. Mal so, also du hast in meinen privaten Kreisen würde ich sagen, ja. 10 Jahre Podcast mit dir hat dir nicht so viel Respekt eingebracht in meinem Privatbereich, wie 3 Szenen mit dem Schaf bei Sing.
Ich muss,
ist das Olli? Ja, das ist Olli.
Und jetzt habe ich die Trilogie ist nämlich jetzt vollendet mit meinem Auftritt in der Sesamstraße. Jetzt war ich das bei die 3 Sachen, auf die ich bei Kindern immer angesprochen werde, ist der Böse bei Bibi und Tina, das Schaf bei Sing und jetzt auch die Sesamstraße. Und ich glaube, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich da die 3 Sachen, 3 Eckpfeiler, die bei den jungen Menschen angekommen sind, finde ich sehr schön.
Ich musste nur noch mit Samson knutschend am Brüsseler Platz in Köln im belgischen Viertel erwischt
gesehen werden. Das wäre schön. Ich war leider so traurig, weil es hieß dann, irgendwann habe ich die Regisseurin auf der Straße getroffen, die Synchronregisseurin, Spier, ist ihr Nachname, ich weiß ihren Vornamen, oh, entschuldige, liebe Frau Spier, ich weiß, wir hatten so eine gute Zeit gehabt beim Synchronisieren und sie hat gesagt, hier, bald, Sing 2, ich freue mich schon, wenn wir zusammenarbeiten. Und hab ich gemeint, super, ich habe sie zufällig auf der Straße getroffen und dann hat sich rausgestellt, dass das Schaf beim 2. Teil nicht mit dabei war.
Oh nein. Oh nein.
Und John C. Reilly hat ja das Schaf im Original gesprochen, den ich ja sowieso auch großartig
finde.
Das war das auch geil, ne? Naja, auf alle Fälle, du darfst noch nicht verraten, was für ein Inhalt euer Film
ist. Ich darf es nicht verraten. Das kommt im Januar raus und auch total krass, also wahrscheinlich gnadenlos. Das ist der ZDF ein toller Sender und sowas, ne? Aber weil die öffentlich-rechtlich sind, ich schwöre dir, das ist, also ich bin so stolz darauf und Miguel auch und alle, die mitgemacht haben, also auch. Also wir sind ja viele Leute, wie immer viele Leute und das Blöde ist immer wahrscheinlich, bei Netflix würdest du da jetzt irgendwie den halben Kuhdamm zupflastern, das gibt ja kein Marketing und so, wird wirklich echt mega
sweet. Oder hast du einer großen Plattenfirma gegeben? Meine haben mir versprochen, mal wieder Poster zu machen jetzt für die neue Platte. Ich habe gesagt, ich möchte mal wieder Poster haben. Weil die letzte Platte und meine ganzen Touren, ich bewerbe alles online und es läuft ja auch alles ganz gut, aber ich möchte mal wieder Poster von mir in der Stadt sehen. Das ist einer der wenigen Wünsche bei den Verhandlungsgesprächen, die ich hatte, dass ich gerne mal wieder Plakate sehen möchte von meiner neuen Platte.
So richtig geklebte mit Leim und alles, so ganz klassische Dinger.
Ganz klassische Dinger. Und auch Philipp Stürer, der meine Tour, dem habe ich mir das auch gewünscht. Ich wünsche mir nochmal einmal meine Fresse irgendwo hängen zu sehen in so einem Plakaten jetzt. Ich hatte mich lange Zeit, was haben wir früher immer bei allen Platten gehabt? Und jetzt habe ich das, wird das hoffentlich auch nochmal passieren. Wenn du es in Köln siehst, mach mal Foto, Jan. Aber es dauert ja noch ein bisschen. So. Wir wollen die großen 5 heute noch
machen. Ja, genau. Ein ganz, ganz toller Vorschlag von Thomas. Und wir haben uns Mühe gegeben und ich hoffe, ganz schöne große 5 gefunden. Hier kommt die große 5 Auswahl zum Thema Berufe oder Tätigkeiten, von denen wir nicht möchten, dass KI sie jemals ersetzt.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam. Jo. Ja, die großen 5 Dinge, die niemals von einer KI entwertet werden dürfen, meiner Meinung nach auch, weil sie wichtig sind für die Gesellschaft. Und Thomas hieß er, glaube ich, ne?
Genau, ohne Haar.
Ohne Haar, eine sehr gute Frage. Und bei mir gehören nicht nur sympathische Sachen dazu, Jan. Ich fange mal mit meinem Platz 5 an. Mhm. Bei mir ist es unheimlich wichtig auf alle Fälle, dass ich weiter schlecht behandelt werde vom Imbissbesitzer. Wenn ich vom Imbissbesitzer nicht irgendwie genervt die Currywurst rübergeschoben bekomme und sonst ein KI macht, dann glaube ich, gehe ich auch weniger irgendwie mir mal ein Würstchen kaufen. Egal ob mit Fleisch oder vegan oder nur Pommes. Ich brauche einen menschlichen Kontakt. Ich will jemanden sehen, der die Wurst umdrehen. Ich will auch, dass dem Typen dieser Imbisswagen gehört. Und am liebsten gehe ich inzwischen, selbst wenn ich noch nicht mehr Appetit auf eine Pommes richtig habe, wenn ich beim Baumarkt bin und dann ist da noch so ein Imbestand, dann ist das ein Anlaufpunkt geworden. Wie bei Verrückten früher so Uhren oder so, oder weißt du, wo die sich so eingestellt haben, ist das für mich inzwischen einfach so Imbiss. Willst du denn von der KI deine Wurst und deine Pommes
bekommen? Es gibt ja schon mal so eine Zwischenlösung, also in Holland diese Frikandelautomaten, das ist mir immer
aber
nicht so ganz...
Aber selbst das hat jemand da reingetan.
Ja, aber es ist mir nicht ganz geheuer, wenn das schon wenn der Verkaufsvorgang automatisiert stattfindet, bei Sachen, die heiß sind. Auch immer so eine Kult, es gibt so Pizza-Automaten oder einen Pommes-Automaten, wo dann irgendwie RTL-Regionalnachrichten mal darüber berichtet wird oder sowas, dass irgendein kultiges Kaff das dann aufgestellt hat, weil sonst nichts Touristisches gibt da. Wir haben jetzt einen Pommes-Automaten hier in Niedersachsen. Und dann kommt da einmal so ein Team von der Lokalzeit vorbei oder von Hallo Niedersachsen und dann war's das wieder. Ist mir ein bisschen, finde ich eh nicht cool, auch heiße Hexe und so habe ich alles immer scheiße gefunden. Selbst schlechtes Essen muss einmal von einer schmutzigen menschlichen Hand, die über Tresen gereicht werden, finde ich.
Finde ich auch, deswegen ist Imbiss zum Beispiel mein Platz 5.
Ja, bei mir auf Platz 5, ich habe es extra weit unten einsortiert, damit es nicht so sehr persönlich ist, aber es ist tatsächlich Komik. Und zwar, Humor, es ist mein Beruf und wir haben das schon mal experimentell auf der Arbeit probiert, KI Witze schreiben zu lassen, das geht so mittelmäßig. Witze funktionieren ja zumindest standardmäßig handwerklich, also es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten kann und dann funktioniert es, genau wie Musik auch. Also theoretisch könnte das eine künstliche Intelligenz herstellen, aber es gibt eine eine Phase oder einen Zustand bei Humor, den glaube ich, den könnte eine KI niemals erreichen und das möchte ich auch gar nicht. Nämlich, wenn man, das kennst du vielleicht auch, wenn man mit Leuten Witze macht, die man sehr gut kennt und man gar nicht, weil man das irgendwie so auf Druck oder auf Zwang so eine Wellenlänge hat, sondern weil man Geschwister ist oder weil man befreundet voll ist, dass man sich beömmelt auf super feinem, super hohem Niveau und nicht so derbe oder sowas, sondern dass einfach Leute mit einem Satz oder einem Wort einen richtig zum Lachen
manchmal
bringen können.
Manchmal nur mit einem Blick des Verständnisses.
Genau, ja,
weißt also du? Einfach. Manchmal nur mit einem Blick, man, vor einem passiert was oder man sieht eine Person oder jemand spricht mit einem und man guckt sich nur an und weiß genau, was
Phase
ist. Und
man muss sich richtig wegschmeißen. Wir hatten manchmal auch schon sowas. Also, der Klassiker, also Manfred Krug und Samson und so. Einfach so Sachen, wo man weiß, man.
Die so rauskommen, ja.
Man tickt so ähnlich und dass alle Rezeptoren werden angesprochen. Und wenn das eine KI herstellen könnte bei mir, weil das so maßgeschneidert ist, das fände ich so übergriffig und das fände ich überhaupt übergriffig, wenn eine KI darauf trainiert werden würde. Das ist eigentlich sowas wie verliebt sein oder das würde ich eigentlich per Gesetz verbieten, dass KI fortgeschrittene Komik oder Humor machen darf, gar nicht aus eigenem Schutz oder sowas. Das will ich einfach nicht. Das ist eigentlich, das kann man eigentlich auch sagen, genau wie Musik, das will ich auch nicht. Man sieht manchmal jetzt Eingriff, schon so.
Ist bei mir, Jan, lass mich doch gleich weiterspringen auf meinen Platz 4, weil es ist, ich wollte nämlich, ich hab's nämlich tatsächlich, ich möchte auch keine Musik hören. Ich habe neulich Bushido gehört in der KI und das klang genauso wie er rappt irgendwie gegen Flair, da gibt's irgendwie ein Snippet, was gerade rumgeht. Es klingt exakt so wie ein Bushido-Song. Das kann man alles machen. Ich glaube auch, dass es für eine ganz kurze Zeit faszinierend ist zu sehen, was da alles rausgeholt werden kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass es Platten gibt, dass es Momente gibt in Songs, die dich so erreichen und auch Texte, die von jemandem geschrieben worden sind und du willst die Geschichte dahinter wissen. Du willst wissen, warum er das geschrieben hat. Du willst den Typen sehen. Du brauchst auch einen Bezug dazu. Wenn das Lied aus dem Nichts kommt, wird es dich auf Dauer nicht mehr so berühren, wie das Lied von jemandem, der eine Geschichte erzählt. Wie bei American Idol, dieser Typ, der das Lied gesungen hat, was ich dir neulich, glaube ich, mal privat erzählt habe, so ein Lied gesungen hat von James Blunt, das Lied Monsters, und die mussten alle so weinen, weil er dann über den Verlust seines Vaters geredet hat. Das war ja sehr jung, der war 18 und hat das da so dieses Lied gesungen und das ging dir so, dass ich auch selbst ich mitgeheult habe. Und ich glaube, du willst wissen, warum jemand was schreibt und was macht. Und ich glaube, du wirst es nur bis zu einem gewissen Teil imitieren können. Deswegen ist mein Platz 4 einfach Musik. Ich glaube nicht, dass es jemals so das Herz und die Seele erreichen wird, wie Musik, die von einem Menschen kommt, den du dir anschaust, während er das Lied singt.
Und es gibt manchmal schon bei Instagram so komische Mashups, ne? Also so könnten die Beatles klingen, wenn sie alles das finde ich richtig unheimlich und ich hoffe, dass die Leute. Also experimentell würde ich das gerne mal sehen, aber dass, wenn das jetzt so ein Internetgenre wird, wie irgendwie Tanzen bei TikTok oder sowas, dass Leute verstorbene KünstlerInnen anhand von Dingen, die sie in eine KI gesteckt haben, dazu bringen, künstliche Songs, also auch mit neue Songs, die so klingen, als wären sie von den Beatles, aber mit dem Computer erstellt, das finde ich richtig scheiße, leider.
Scheiße.
Vielleicht werden wir einfach nur alt, aber ich finde es richtig scheiße. Ich finde es richtig kacke.
Irgendwann werden wir auch den Punkt erreichen, wo wir einfach denken, da mache ich nicht mehr mit, das finde ich scheiße. Dein Platz 4.
Ja, mein Platz 4 ist, es ist sehr speziell. Es handelt sich um ein Geschäft, das ich sehr oft besuche.
Nichts Versautes hier.
Nee, es ist ein Geschäft, was ich in Köln sehr oft besuche. Und zwar ist das ein Schraubenladen. Shoutout an Schrauben Schwarz im Kölner Norden. Schrauben Schwarz ist einer meiner Lieblingsgeschäfte. Ich sag jetzt einfach mal den Namen. Da kann man gar nicht, also Schrauben Schwarz ist eh Special Interest. Das ist ein Laden, wo man, wenn man ein Handwerksprojekt, also professionelle Handwerker, Heimwerker und Trottel wie ich hinfahren, wenn sie irgendwas machen müssen, handwerklich, und es fehlt eine Schraube. Und ich brauchte letztens zum Beispiel eine Madenschraube. Eine 5 mm lange Madenschraube mit Innengewinde. Mit 8-Kant Innengewinde. So, dann kannst du jetzt entweder bei Amazon, die aus China was kommen lassen, es kommt dann aber in 3 Tagen, oder du fährst zu Schrauben Schwarz und du kannst dir sicher sein, da gibt's Maden, da gibt's ein, und das Allergeilste ist,
ist das nicht diese männliche Mission, wenn wir sagen, so, es ist 16 Uhr, ich fahre jetzt nochmal im Baumarkt und hol mir noch die Maden, hol noch mal die
ja, aber gesagte nee, pass auf, Schraube. Das Ding ist, Baumarkt, also die Anfänger
Baumarkt denken, hat's nicht.
Nein, die Anfänger denken natürlich, die Schrauben, die ich brauche, die gibt's nicht, also die gibt's nicht im Baumarkt. Anfänger denken, die können an diese Schraubenwand gehen und einfach eine Schraube finden, die sie brauchen.
Aber nein,
du musst nämlich zu Schrauben Schwarz oder zu anderen Schraubengeschäften. Es gibt in jeder Stadt, in jeder gut sortierten Stadt, sollte es ein gut sortiertes Schraubengeschäft
geben. In Hamburg gab's Reiher Schrauben, da hat ein Freund von mir am Band gearbeitet.
Also Shoutout an Schrauben Schwarz, und wenn das eines Tages durch so eine automatische Ausgabe wieder, es gibt einige so moderne Apotheken, wo die schon im Computer eingeben, welches Medikament die gern hätte, dann kommt das aus einer Rutsche raus und so. Ich möchte die Mitarbeiter von Schraubenschwarz weiterhin in die Hochregallager laufen sehen, mit so einem kleinen Haschtütchen, mit so zwei Martenschrauben, also diesen Hass, weil natürlich komme ich da mit Schrauben hin, die haben die natürlich, aber man sieht mir an, ich bin kein Profi, ich komme da auch nur alle 3 Jahre mal vorbei und
das
so.
Das ist keiner von
das
uns.
Ist keiner, ich bin, werde auch von den anderen Leuten, die bei Schraubenschwarz, also ich habe dir doch die Amalgam-Schrauben im Plugin-Kopf bestellt, in 5-facher Ausführung und so, da gibt's echt Spezialschrauben, die dann da ausgeliefert werden, die haben alles und können auch alles bestellen, wie so ein guter Buchladen, wenn du am Mittag da hinkommst, hast du am nächsten Tag die Schraube schon da, da musst du gar nicht zu Amazon, weil die haben Kontakt in die Schraubenwelt.
Sollte es mit ganz vielen Sachen sein. Ja, ne?
Wenn das von der KI ersetzt wird, das soll Schrauben, Sortierläden oder überhaupt Schraubenschwarz, wenn da ein Computer steht eines Tages, bin ich weg. Sag ich nur mal kurz.
Und wir beide sind auch irgendwann weg, wenn mein Platz 3 nämlich eintritt, wenn es Podcast-KIs gibt. Wenn irgendwelche Leute mit unseren Stimmen genau das reden und so. Ich glaube, das würde ich auch einfach nicht mehr anhören wollen. Das wäre das Ende von allem. Ich glaube, selbst wenn Spotify nur einen aus Gag oder zum Experimentieren einen KI-Podcast macht und der nur halbwegs funktioniert, bricht trotzdem alles ein.
Es gibt schon diese Funktion. Hat mir kürzlich Michael erzählt, dass die amerikanische oder fremdsprachige Podcasts in Echtzeit mit den Stimmen der Hosts übersetzen. Bei Spotify, das gibt es.
Wirklich?
Ja, also wir machen
das einen Podcast. Das ist was anderes. Übersetzen ist wiederum was anderes als
Aber stell dir mal vor, es wäre dann fest und flauschig, wie wir das hier reden, aber mit unseren Stimmen auf Englisch am nächsten Tag. Aber wir können ja gar kein Englisch sprechen.
Aber also auch auf Griechisch und auf Bulgarisch.
In alle Sprachen kann das übersetzt werden.
In alle Sprachen.
Ja, auch da muss ich sagen, das gibt's auch längst schon. Also, dass sich zwei Typen hinsetzen und labern. Also zumindest das Konzept ist von künstlicher Intelligenz, also in diese Kategorie fallen ja wohl die meisten unserer Wettbewerber. Künstliche Intelligenz, wenn überhaupt Intelligenz, das gibt's doch alles schon.
Das Problem ist, dieses ganze Formatradio, das kannst du halt wirklich durch KI, weil es sind immer die drei gleichen Sachen. Es wird Wetter gesagt, gleich kommen nochmal 3 geile Songs aus den 80ern, 90ern und gleich kommt hier irgendwie Flibbo und Ingo und machen die Morning Show.
John Mendt lebt seit 1997 nicht mehr. Der lebt einfach, der hat einfach so einmal eingesprochen, dann ciao, ich bin raus und ist in Brasilien abgetaucht. Ich weiß nicht, der gibt's doch bei Radio Hamburg gar nicht mehr in echt, oder?
Doch, den gibt's. Wenn es den nicht mehr gibt, dann gibt es auch Radio Hamburg nicht mehr. Das ist die stabilste letzte Generation da. Der hat ja wahrscheinlich ein goldenes Zimmer, so wie Helmut Schmidt für die Zeit. Hat er auch.
Oh, da war ich mal drin, im Zeitzimmer.
Ich weiß. Ich würde gerne irgendwann mal eingeladen werden ins John Mann Zimmer von Radio Hamburg. Ich hoffe, der hat einen riesigen Kopf von sich. Das würde ich dem gönnen, ganz ehrlich.
Auf Platz 3 bei mir.
John Mann hatte ganz kurz mal. John Mann hatte, als ich als
Zivildienst gemacht habe. Eine Hamburger Radio-Legende, es ist sehr speziell.
Die Morning Show ist sehr speziell jetzt wirklich. In Hamburg kennt man ihn, weil er in Radio Hamburg gemacht hat. Der hatte mal ein Lied gehabt, das ging so die Morning Show. Und das war dann so ein Song, als es richtig abging, als nämlich Radio Hamburg neu am Start war, waren die Großen. Ich habe damals in Hamburg gerade Zivildienst gemacht und saß immer mit meinem Wagen und musste Sozialstation St. Pauli halt wirklich verschiedene Leute betreut. Und dann lief der immer Radio Hamburg ein. Deswegen bin ich dem auch noch, obwohl es echt nicht mehr mein Sender ist, wohlgesonnen aus so einer ganz verklärten Erinnerung an irgendwas, wo man halt einfach 19 war. Aber ganz liebe Grüße mal an John Mendt. Auf Platz 2 oder 3?
Bei mir auf Platz 3 ist alles, was am Körper ist. Ich habe da schon viele Videos gesehen. Letztens sogar so ein Computer, der Wimpernverlängerung gemacht hat. Also ein Roboter.
Zahnarzt, Alter.
Aber ich glaube, dass mein Körper so viele Anormalitäten oder außerhalb der Norm Stellen hat. Und selbst bei Sachen, wo alle sagen, ja, ist gar nicht so schlimm, dann wird das automatisch korrigiert oder so, dass ich mich das nicht trauen würde. Ich weiß auch schon, Gehirnoperationen, das habe ich, glaube ich, Dr. Peter Valcuzzi, die haben da schon so Sachen an der Charité, wo die da mit so zwei riesigen Elektrolötkolben, mit so Robotern, die normalerweise Schweißnähte bei Daimler am Band machen oder so, die machen dann im Hirn alles viel besser als der Mensch, aber das ist mir irgendwie nicht geheuer. Ich weiß nicht, ich zuck dann und dann zack.
Stell dir mal vor, man sagt zu dir, also sie werden operiert, es ist eine notwendige lebensnotwendige lebensnotwendige Operation. Also ich kann das als Arzt machen, da ist die Überlebenschance 50%, oder der Roboter macht das, dann kriegen 80% Überlebenschance. Da würdest du doch den Roboter lieber nehmen, oder?
Weiß ich,
wenn
ja.
Ich die, oder?
Ja, da ist immer die Frage, wer hat die Wahrscheinlichkeit?
Du sagst, macht das jetzt Valcuzzi oder R2D2?
Ja, aber wer hat, auf jeden Fall Peter Valcuzzi, weil der hat die geileren Stories zu erzählen. Aber wer hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet? Der Mensch oder der Computer ist dann die Frage, ne? Und gehst du wirklich nach Wahrscheinlichkeiten? Ich habe schon viel Glück gehabt, oft gegen die Wahrscheinlichkeit zu setzen. Also einfach, hab viele schöne Momente meines Lebens sind deswegen entstanden, weil ich gesagt habe, ja, nee, ich nehme lieber die 20% anstatt die 80%.
Ja, ja.
Wirklich.
Und das ist ja auf lange Sicht wahrscheinlich
also
auch.
Also Laser, ne? Vielleicht. Also alles, was mit Laser ist, das ist, weil es nicht direkt am Körper ist und ich das Gefühl habe, dass das irgendwie nicht so schlimm ist. Also Augenlasern zum Beispiel, okay, geschenkt. Aber nur, wenn da ja noch ein Augenarzt den Augenlaser programmiert.
Dabei ist.
Wenn er dabei mir die Hand hält, genau.
Und die Hand hält. Auf Platz 2 bei mir der Sachen, die niemals von der KI ersetzt werden sollten, ist auf alle Fälle die Kindergärtnerei. Also keine Betreuer und Betreuerinnen bitte, die mit Roboter da, die mit Kindern rumspielen. Das sollen bitte immer Menschen bleiben. Ja, wir hatten damals einen super Kindergarten, erinnere mich gern dran zurück. Also nicht mein eigener, meiner war scheiße. Meine Kindergärtnerin hat mich noch geschlagen, Frau Eisner, lange schon tot.
Ernsthaft?
Ist aber so. Die hat mich geschlagen. Da hat mein Opa mich abgeholt. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Und die hat mich nicht mehr gekriegt, weil es so schnell war. Weil ich ein bisschen mit Sand geworfen hat, ist sie gekommen, hat mir eine Backpfeife gehaut. Hab ich so rumgeschrien, hab gesagt, mein Opa kommt jetzt, ich möchte nicht mehr hier bleiben. Mein Opa kommt jetzt. Und dann ist mein Opa wirklich gekommen und hat mich mitgenommen, stand dann vorher und meinte, ja, wenn er nicht mehr hier sein will, dann will er nicht mehr hier sein, ne? Und ich so, komm, Opa, wir hauen hier ab aus dem Scheißladen und so. Bin ich voll rumgeflucht damals, weil ich schon 5, fällt mir da gerade ein. Trotzdem glaube ich, dass es nicht besser wird, wenn Roboter Kinderbetreuung machen, sondern das sollte immer Menschen machen. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Job, genau wie Lehrer. Wir machen mal Lehrer quer, falls du das noch nicht drin hattest, aber Lehrer, Kindergärtner sollten immer Menschen sein. Ein wahnsinniger, prägender Beruf, der total wichtig sein kann. Und sehr vielen Kindern, die vielleicht nicht aus einem guten Elternhaus kommen oder nicht so eine Stabilität haben, eine Menge mitgeben können. Das ist eine große Verantwortung, die immer Menschen machen sollten.
Also ja, mit menschlichen Erzieherinnen und Erziehern gibt es etwas, habe ich gleich in meinem Platz 1, würde ich das hinzufügen, mein Platz 2 bei der großen 5-Liste zum Thema Sachen, die per Gesetz verboten werden sollten, dass KI oder Roboter sie niemals übernehmen dürfen, ist bei mir die Sexindustrie. Und zwar, ich finde...
Och, also das kommt drauf an.
Nein, und zwar, überleg mal, weil das würde, glaube ich, also erstmal wäre das ein riesiger struktureller Umbruch. Erstmal ganz grundsätzlich die Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist zu sagen, dass es sowas geben soll. Ich bin da auch gar nicht mehr so super, früher hieß das liberal oder noch so super aufgeschlossen. Ich finde das sogar inzwischen ganz interessant, die Idee, dass quasi Freier bestraft werden sollen dafür, wenn sie sexuelle Dienstleistungen oder Prostitution in Anspruch nehmen. Finde ich zumindest einen Gedanken, wo ich mich dabei ertappt habe.
Wenn sie in Anspruch nehmen,
ja, Puff. Ich bin ein Freier.
Und
dass das was ist, was man dann eben nicht den Frauen als Kriminalität zur Last legen sollte, sondern dass einfach die Freier bestraft werden. Ganz verbieten wird man das wahrscheinlich eh nie können oder verhindern wird man es sowieso nicht können. Aber gerade um zu checken, dass da irgendwie keine weirden Arbeitsverhältnisse sind, finde ich zumindest überlegenswert. Aber,
ja, das mit den weirden Arbeitsverhältnissen, da gebe ich dir vollkommen recht. Dass das an sich eigentlich verboten werden soll, glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Menschen, die diesen Job anbieten, im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, nicht unter Druck gesetzt werden und nicht irgendwie das machen, weil sie es machen müssen. Sei es denn aus sozialen Gründen oder sonst was. Aber das ist dann halt schon mal, und dann wird wahrscheinlich, ganz, wenn man mal ganz realistisch ist, eine Menge wegfallen von den Leuten, die es jetzt
machen. Ja, leider der überwiegende Teil. Und es gibt natürlich ganz viele Leute, die sich auch super engagieren und sagen, ich mache das total freiwillig. Aber ich sag mal, also meine Erfahrungen im Leben und immer, wenn ich mit dem Thema in Berührung kam, beruflich allermeistens, dann war das, waren das immer keine Menschen, wo man das Gefühl hatte, dass sie das jetzt aus reiner Lust machen oder aus, sondern es sind immer Zwangssituationen und dahinter stecken eben oft auch Gewalt und irgendwelche dann doch Männertypen,
irgendwelche die sie dazu Hierarchien, zwingen. Die ja irgendwelche
naja, Dynamiken. Aber jetzt mal nur allein der Gedanke, allein der Umbruch, das Umschwenken von einer menschlichen Dienstleistungsindustrie hin zu einer, im Grunde genommen ist es dann ja sowas, wo die IG Metall zuständig ist dafür, weil oder es sei denn, Sexroboter würden irgendwann Bewusstsein entwickeln und dann würden sich wieder Dienstleistungsgesellschaften dafür zuständig, Gewerkschaften für zuständig fühlen. Aber es wäre allein die Wartung, alleine die neuen Berufe, die das bringen würde. Ich bin Sexroboter Techniker, weil das muss ja am Ende da trotzdem Mensch machen. Also ist ja wieder Einsatz im Pascha, weil wieder ein Hydraulikschlauch im Platz.
Denn das ist ja auch für den
schwierig. Weil die Amateure vom SV Wermelskirchen da irgendwie nochmal ein Wochenende verbracht haben. Da muss wieder
und dann musst du da gucken, ja, und dann bist du der Techniker, der das alles abliest, was da genau passiert ist und warum der Roboter den Geist aufgegeben hat. Nee.
Und dann gibt es so komische Westworlds-artige Szenarien, wo man einem Roboter hinterher sicherheitshalber die SD-Karte rausnimmt, damit er vergisst, was er gesehen hat und so.
Ja, also aber dreht trotzdem, aber dann, das kann ganz schlimm werden, absolut.
Also stell dir das mal vor. Und dann könnte man diese ganzen computeranimierten Sexgeschichten, es gibt ja so wahnsinnig viele was so fließender Übergang, die Liebe zu Mangas und Animes, das rutscht ja dann schnell auch ins Sexuelle rein. Da gibt's inzwischen quasi ganze Pornostreifen über Dinge, die es überhaupt nicht gibt. Aber mit Maschinen könnte man das ja alles zum Leben erwecken. Also irgendwelche Avatar-Figuren, irgendwelche komischen, weißt du, so blau mit spitzen Ohren, mit denen man dann da irgendwie in der obersten Etage Geschlechtsverkehr haben kann. Alles mega weird. Also
ja, aber ich finde, stell dir vor, du bist im älteren Semester, hast keinen Partner mehr, schlüpfst in so einen Anzug rein und kommst nochmal in eine erotische Welt, die du dir selber entscheiden kannst.
Das hast du ja schon mal erzählt, wenn das nur VR ist. Na klar.
Aber ich gesagt, also das, Körper,
ja, ich weiß.
Das wiederum.
Das sei dir zugestanden,
das finde ich sei uns allen zugestanden. Schließ mal
nicht von dir auf andere, so mein Traum ist das jetzt nicht.
Mein Traum, es ist nicht mein Traum, aber interessant wäre es ja doch, weil die Entwicklung ja in diese Richtung geht.
Es ist interessant. Also Sexindustrie ist bei mir auf Platz 2. Jetzt bin ich auf deinen Platz 1 gespannt.
Also ganz ehrlich, ich möchte niemals Therapie machen beim Roboter. Oh, deswegen sind Psychiater und Psychiaterinnen, Therapeuten, also TherapeutInnen sind für mich auf alle Fälle lebensnotwendig, beziehungsweise wem möchtest du deinem Leben erzählen? Ja. Du bist gegen Psychotherapie wahrscheinlich, oder?
Nee, ich bin sehr für Psychotherapie.
Ja.
Bin aber zum Teil nicht in Behandlung, obwohl ich das vielleicht auch mal wieder ändern sollte.
Ja, es ist wahnsinnig gut, sowas mal zu machen, und es ist auch generell eine Therapie zu machen, und es ist auch wahnsinnig gut, das mit Menschen zu machen. Und du auch mal siehst in seinen Augen, in seinem Gesicht, die ungläubigen Augen, wenn du dein Leben
Was haben sie gemacht, Herr Schulz? Was haben sie in die Bohle gehalten?
Was haben sie gemacht? Wie? Wann war das? Und wie? Nein. Aber grundsätzlich ist es wichtig,
würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich unser Therapiegespräch zu einem Podcast oder wenigstens zu einem Hörbuch mache?
Damit kann man Geld machen. Auf alle Fälle glaube ich, dass das wichtig ist, dass man auch immer dieses Angebot hat, vor allem in dunklen Stunden seines Lebens zu jemandem zu gehen, sich dem anvertrauen zu können, mal wieder vielleicht auch selber eine Klarheit zu bekommen, die man nicht alleine mehr erreichen kann, die einem auch die Freunde nicht schenken können und die engsten Leute, auch raus aus Depressionen, aus schweren Sachen. Und wenn man auch zum Beispiel jemand ist, der... Entschuldigung, keinen Bock hat, mit all seinem Schmerz und so an die Öffentlichkeit zu geben, sondern es einfach mal wirklich behandeln will und nicht nur irgendwie das vielleicht finanziell ausschlachten will, dann ist es auch wahnsinnig gut, dass man so einen Menschen hat. Und das ist ein wichtiger Job grundsätzlich. Deswegen sage ich, Therapie, wichtig, dass Menschen das machen.
Finde ich super. Bei mir ist auf Platz 1 der großen 5 ein ähnlicher Job. Bei mir ist nämlich der Pförtner oder die Pförtnerin. Und ich habe...
Witzig hatte ich auch drin, habe ich nicht genommen. Witzig.
Ich habe das nämlich, in meinem Leben bin ich oft in Gebäuden, in großen Gebäuden schon drin gewesen, wo es eine Pförtnerin oder einen Pförtner gab. Ich habe aber genauso viele Gebäude auch schon betreten, wo es ein automatisches Zugangssystem gab, wo man einen RFID-Chip hatte oder einen Code oder sowas. Bei uns auf der Arbeit ist es eine Kombination aus beiden. Also wir haben immer jemanden vorne sitzen, aber man kommt auch mit irgendwelchen Sicherheitsschlüsseln da rein. Und ich weiß noch, dass die Beziehung zum Pförtner bei Radio Bremen, als ich ganz klein war, angefangen habe. Der Pförtner kannte mich noch, als ich Praktikant war. Ich habe 96 Praktikum gemacht bei Radio Bremen. Und da kannte mich der Pförtner, als ich dann zum ersten Mal richtig da gearbeitet habe, kannte der mich noch. Ich kenne auch noch die Namen von allen Pförtnern. Und Pförtner, wenn du dich mit dem Pförtner oder der Pförtnerin gut verstehst, es waren bei Radio Bremen zum Beispiel, deswegen komme ich auch drauf, weil das irgendwie die Beziehung zu den Pförtnerinnen und Pförtnern von Radio Bremen.
Das sind
Schlüsselfiguren im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie die Schlüssel haben fürs ganze Haus, weil sie die Zugangskontrolle haben, aber weil sie auch die ersten waren, die man immer gesehen hat, und das irgendwie mit den Pförtnerinnen und Pförtnern von Radio Bremen im alten Funkhaus, Bürgermeister Spitterallee, in der Fahr in Bremen. Ich bin so oft zu so unchristlichen Uhrzeiten da reingelaufen, und ohne die Pförtnerinnen und Pförtner wäre ich wahrscheinlich mehrmals irgendwie entweder verbrannt im Studio oder es hätte irgendwelche Unfälle gegeben, weil die mich oft echt gerettet haben. Ich habe mich irgendwo eingeschlossen. Die haben aber auch, das wollte ich gerade bei den Erzieherinnen und Erziehern noch sagen, der menschliche Wiggle Room, also das Vertrauen, was man anderen Menschen entgegenbringt, das bringen die einem irgendwann zurück, und man hat eine menschliche Beziehung, und da sind halt auf einmal viel mehr Dinge möglich als in so einer binären, programmierten und selbst mit künstlicher Intelligenz hergestellten Roboter-Gehirnwelt. Und wie oft mich ein Pförtner schon in Gegenden des Hauses oder Gebäude, Teile des Hauses reingelassen hat.
Aufgefunden hat,
und mich auch reingelassen hat. Haben Sie noch mal ganz kurz den Schlüssel? Ich muss im Büro vom Intendant noch mal schnell was am Computer löschen. Kein Problem, Herr Böhmermann. Und dann bin ich da einfach reingelaufen. Nein, also so nicht, aber der Pförtner Das, und auch die Laune des Pförtners, die dann irgendwie auch mit der eigenen immer verknüpft war und wie man dann immer irgendwie...
Das war bei mir im Hauptstadtstudio, wo ich dann immer abends die Late Night, wo wir uns kennengelernt haben. Da musste ich auch immer erst zur Pförtnerin, ich weiß nur, dass es eine sie war, und die hat mir dann immer aus dem Schrank hinten zwei Schlüssel geholt. Einmal für die Toilette und für diesen kleinen spärlichen Raum. Das hieß ja damals, ich dürfte im Hauptstadtstudio moderieren und dachte, das ist irgendwas Geiles. Und dann, weißt du, wie kannst du dich daran erinnern, das ist so eine kleine Kammer. Das war so eine kleine Kammer mit einem Tisch und zwei Mikrofonen und einem Rechner. Das hat überhaupt nichts mit Hauptstadtstudio zu tun gehabt. Da haben die mich in die kleinste Ecke gesteckt. Und da war die Pförtnerin auch immer die Vertrauensperson. Und manchmal war ich, glaube ich, auch wirklich die einzige Person nachts, weil es lief ja immer von bis 1, von 23 bis 1 Uhr, die dann noch da durch diese Gänge gelaufen ist, was auch total aufregend ist. Und dann noch beim Pförtner, bei der Pförtnerin den Schlüssel wieder abgegeben. Wirklich wichtige Personen.
Niemals richtig, zu ersetzen durch KI und auch niemals durch irgendwelche Fingerabdrucksysteme. Das ist alles herzlose Scheiße. Deswegen bei mir auf Platz 1 der...
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Nur ein kleines Kastanienmännchen. Du, es ist jetzt November und ich finde, wir sollten mal so langsam, aber sicher das Ende der Sendung heute einläuten. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Du sagst, du fährst eine Woche weg. Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf?
Am Big Apple.
Big Apple?
Big Apple.
Wir sollen am Big Apple am Big Apple fahren. Apple, Big Apple Boy.
Frankfurt. Am Big Apple Boy. Frankfurt, genau. Am Big Apple nach Frankfurt.
Eine Woche nach Frankfurt.
Zur Erholung, genau, zum Abspecken.
Nee. Du fährst im Big Apple?
Ich fahr zum Big Apple, ja. Vielleicht bin ich da jetzt auch gerade. Vielleicht bin ich auch gerade zurückgekommen. Hoffentlich bin ich zurückgekommen. Das ist ja viel wichtiger.
Ey, wenn du eines Tages, wenn du jetzt nicht zurückgekommen sein solltest, möchtest du den Leuten nochmal irgendwas sagen? Irgendwas, was wäre deine letzte Message?
Wie makaber das wäre, wenn denn diese Sendung läuft und das genau so abgespielt wird. Wir haben uns jetzt entschieden, nach dem Absturz, dass der Maschine, dass Olli Schulz die letzte Sendung, dass wir da noch ausstrahlen. Hör auf, Jan, bitte. Ey,
aber jetzt hast du die Chance, was zu sagen.
Wir haben so oft so eine Prophezeiung hier gehabt. Du weißt, wie viele Leute schon gestorben sind.
Du hast so oft Didi Hallervorden in der Sendung gesagt. Ich habe währenddessen schon gedacht, das ist zu oft, Alter. Der ist auch schon echt alt.
Ja.
Aber der ist zäh.
Der ist
in der FDP, der hat irgendwelche Zugänge.
Der lebt nur noch aus Protest.
Gegen die Ampelregierung.
Die Ampelregierung. Nee, ich habe auch übrigens echt, also inzwischen muss ich auch sagen, die Didi-Filme und so, inzwischen mag ich die auch. Aber auch echt nur, weil mein Kollege die hier, das läuft seit vielen Jahren, läuft
bei mir Didi. Sag nicht so oft Didi, ich habe eben schon das komische Gefühl gehabt, dass wir seinen Namen zu oft genannt haben.
Hör auf.
Wird halt 90.
Mit Recht. So. Ey, wir hören es auf.
Wir hören es auf. Fest und flauschig war das für diese Woche. Was auch immer ihr jetzt tut. Vielleicht
ich liebe noch, euch alle. Ja. Ich sag's jetzt trotzdem. Ich liebe euch alle da draußen.
Wenn Olli, jetzt hör mal auf. Ich mach nur einen Spruch gemacht. Ey, wenn jetzt Fest und Flauschig nicht mehr laufen sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann hört euch mal die alten Folgen an und
strahlt diese Sendung dann nicht aus. Also das nicht. Das ist
wirklich nicht?
Oh Mann, jetzt hör mal auf. Ach, ich hab echt. Ey, ich.
Es hört aber auf, Weichei, ganz ehrlich, Mann.
Macht's gut, Leute.
Das war Tschüss. Fest und Flauschig für heute. Bis nächste Woche. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Boomer Cringe. Und dann berichtet
sind uns... Sind wir?
Ja, sind wir.
Okay.
Ganz bestimmt. Was meinst du wohl, was stärker ist? Die Anwälte von Spotify oder der Tod?
Die Anwälte von... Da hast du vollkommen recht. Alles klar, Leute. Habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören.
Bis Mittwoch. Tschüss.